ich meine, da sind ja genau die Triggerpunkte, die für C-Level interessant sind. Also was fordert denn der Markt? Welche Daten wollen den Kunden und Lieferantenunternehmen von uns inzwischen haben? Was hat es denn für Risiken, wenn wir entsprechende Dinge nicht tun?
Am Ende steht ja die Verantwortlichkeit auch auf C-Level. Das heißt, irgendjemand unterschreibt den Lagebericht, wo ein Anteil davon Nachhaltigkeit ist und zeichnet verantwortlich. Also das finde ich ein Argument, was vielen Führungsverantwortlichen noch nicht in Gänze klar ist.
Was mir am allermeisten gebracht hat, war, dass ich Freundschaft geschlossen habe mit denen, die Assistenten waren. Die waren nämlich alle in meinem Alter. Die waren die, die am nächsten an den Geschäftsführern dran waren. Das waren die, mit denen ich mich auch am meisten verstanden habe.
Eine der häufigsten Fragen letztens beim Sustainability Summit in Hamburg, die mir aufgefallen ist, war: Wie überzeuge ich als Sustainability Manager, gerade als frischer Sustainability Manager, den Vorstand dazu, ein bisschen weiter zu gehen, als einfach nur schnell die CSRD nebenher abzuhaken? Wie hole ich mir wirklich das Mandat für weitreichende Maßnahmen? Und die Antworten darauf gibt's in dieser Folge. Denn seien wir ehrlich, trotz aller Bekundung ist das Thema Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen Transformationsthemen doch ein bisschen schmalspurig aufgestellt bei vielen Organisationen, was den Ressourcen- oder Personaleinsatz angeht und gerade auch nochmal heftig plötzlich im Gegenwind. Es gibt natürlich viele große Themen, die gerade alle wichtig sind, Prio haben. Ne? Es sind harte wirtschaftliche Auseinandersetzungen am Horizont, die sich abzeichnen, die Bürokratielast ist groß, die Energiepreise sind hoch, Fachkräfte sucht auch jeder händeringend und dann ist natürlich Nachhaltigkeit ein weiteres sehr komplexes, anspruchsvolles Prio-Thema. Wie geht man da jetzt vor? Gerade frisch im Job als Nachhaltigkeitsmanager oder Managerin, mit welchen guten Argumenten? Was gibt dir da vielleicht die CSRD selbst an die Hand, wo sie Vorstände in die Pflicht nimmt? Und wenn du dann die richtigen wirtschaftlichen Argumente aufgereiht hast, welche innenpolitische Raffinesse braucht es, um in deiner Organisation Widerständen zu begegnen und mehr Verbündete, mehr Ressourcen und Mandate für weitreichende Maßnahmen zu gewinnen? Und wenn du vielleicht aus Boardsicht zuhörst, welche Kultur ist wichtig, dass dir diese extrem heiß begehrten und doch noch nicht so oft auf dem Markt anzufindenden Green Talents nicht vergrault, wenn er sie mal zu euch gelockt hat? Also, Antworten darauf gibt's in dieser Folge zum allerersten Mal gleich mit 3 Gästen. Premiere für mich. Und das heißt, ihr gewinnt dadurch aber auch gleich 3 Perspektiven. Zum einen mit an Bord Michaela Jaab. Gerade frisch mit dem Preis, mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis unter dem Arm. Während wir aufzeichnen, bekommt sie nächste Woche verliehen. Also nicht sie persönlich, aber ihre Organisation Haze. Sie ist nämlich Head of Corporate Culture and Responsibility bei Haze. Und die haben den Preis in der Kategorie Personalvermittlung gewonnen. Mega spannend. Dann auch mit dabei Jan Zöller. Er ist Gründer von HR for Green, Experte für OE und Green Human Resource Management. Und dann auch mit an Bord Elisabeth Kraut, eine der wenigen Menschen in Deutschland, die Nachhaltigkeit tatsächlich von der Pike auf gelernt haben bis zum Doktor im Business Management rund um Nachhaltigkeit und Circular Economy. Und hat dementsprechend das Nachhaltigkeitsmanagement bei der Wirt-Gruppe mit aufgebaut und ist jetzt Gründerin von 7-Step-Solutions, einer Boutique Nachhaltigkeitsberatung. Also ihr habt die geballte Power-Kompetenz und ich kann euch versprechen, das wird eine Top-Folge. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeits-Podcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, dass ihr mit an Bord seid. Und wenn ihr gerade irgendwie in der U-Bahn sitzt und diesen kommenden Deep Dive von mindestens 60 Minuten nicht an einem Stück durchhören könnt, nutzt die Kapitelfunktion, um zu den Stellen zu springen, die euch jetzt in eurem Job am schnellsten weiterbringen. Los geht's! Moin in die Runde, schön, dass ihr mit an Bord seid. Michaela, herzlichen Glückwunsch! DNP, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, tolle Sache, oder?
Dankeschön, ja, danke für die Einladung und für die Glückwünsche. Wir haben uns sehr gefreut, als wir davon gehört haben.
Deine Organisation wird bestimmt auch Jan erfreuen als OELA. Die haben bestimmt alles richtig gemacht. Auch dich schön dabei zu haben, Jan.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Zackes. Ich freue mich total auf die nächsten 60 Minuten, da wir ja gar nicht wissen, wohin uns die Gespräche führen werden und bin total gespannt auf unsere unterschiedlichen Perspektiven.
Und Elli, klasse auch dich mit in der Runde zu haben, vor allem weil du eben einerseits die Perspektive aus der Organisation heraus kennst und jetzt die Seiten gewechselt hast und von außen drauf schaust und dadurch aber auch noch einen Blick in ganz viele andere Unternehmen hast. Schön, dass du mit an Bord bist.
Ich freue mich auch mega, auch dass wir in dieser tollen Runde mit den Menschen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, heute sprechen.
Erstmal vielen Dank an euch, weil wir nehmen das an einem Freitag auf und wir sind alle schon ein bisschen durch. Elli kam, glaube ich, sogar gestern schon von der Weihnachtsfeier. Also richtig toll, dass ihr euch hier zum Wochenendsport nochmal voll reinlegt. Ich würde mal sagen, wir fangen wirklich direkt mit dem dicken Elefanten im Raum an. Ich war dem letzten eben auf dem Sustainability Summit und eine der häufigsten Fragen war, wie überzeuge ich den Vorstand zu weitreichenden Mandaten, wenn ich frisch im Job bin? Und auffällig dabei war, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich sag mal so, meine eigene Umfrage war quasi, dass die Frage ganz oft von einer ganz speziellen Kombination kam, nämlich von jungen Nachhaltigkeitsverantwortlichen Verantwortlichen, die frisch im Job sind, meistens so 25 bis 30 und oft auch weiblich. Und für mich die Frage ist, ob vielleicht das Thema jetzt nicht nur harte Argumente sind, sondern ob da vielleicht sogar auch eine Gender- und Generationenfrage mitschwingt, gerade wenn man aus der Sicht heraus damit Vorständen zu tun hat, in deutschen Mittelständler, die halt oft dann männlich und über 50 sind. Jan, dein Statement dazu.
Ja, das ist eigentlich ein super Ball, den du mir dazu wirfst, Zackes, weil das ist zwar ein Riesenelefant, aber genau das Thema, um das es aus meiner Sicht ganz häufig geht, weil ich nehme das genauso wahr, wie du es beschrieben hast. Nachhaltigkeit ist oft in Unternehmen weiblich und etwas jünger und die Machtkonzentration, also die Powerbase in Unternehmen, die ist aber 55 und männlich. Und was mir total auffällt, ist, dass oft versucht wird, im Nachhaltigkeitsbereich das Thema zu pushen mit guten Argumenten, mit guten Fakten, mit Fundiertheit. Und das ist aber nur eine Seite der Logik im Unternehmen, weil die Logik der Fakten, der steht gegenüber die Logik der Interessen auf den Machtpositionen. Und ich glaube, das Thema ist ganz häufig nicht unbedingt die besten Argumente zu bringen, sondern sich zu fragen, wie werden Entscheidungen eigentlich getroffen in Unternehmen? Wo sitzen die denn zentralen Powerplayer? Und vor allen Dingen, wie komme ich da rein? Also wie komme ich erstmal in eine Position mit Macht auszuüben? Und da haben wir quasi schon den Elefanten, weil gleichzeitig ist Macht so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, was manchmal so ein bisschen Irritation und Ablehnung auch auslöst bei Nachhaltigkeitsverantwortlichen, weil es negativ belegt ist.
Während Jan gesprochen hat, habe ich dich, Michaela, auch mal kurz nicken sehen. Also euer Statement, Michaela und Elli, ihr seid ja beide schon wirklich gestandene Professionals mit viel Berufserfahrung. Aber nehmt ihr das ähnlich wahr oder habt ihr das vielleicht in Stationen eurer Karriere aus der Perspektive sogar erlebt? Michaela.
Also ich glaube, das ist eine große Frage, die müssen wir, glaube ich, so ein bisschen auseinandernehmen. Ich denke, Nachhaltigkeit einzuführen, egal in welchem Aspekt, sozial oder ökologisch, ist eine Frage des Change Managements und des Kulturwandels. Und da sind Fakten, genau wie Jan es gesagt hat, glaube ich, nur ein kleiner Teil dessen, was es zu transportieren geht. Denn was wir in einer Organisation wollen, egal ob jetzt auf Board-Level oder auf Mitarbeitenden-Ebene, ist ja, dass sich eingeübtes Verhalten ändert. Und ich glaube, dessen muss man sich klar sein, dass man das nicht erreicht, indem man einfach gute Argumente fachlicher Natur liefert, sondern da muss man andere Wege finden. Lustigerweise, passend zum Thema, haben wir gestern einen Strategieworkshop gemacht mit den Verantwortlichen in meiner Abteilung, die sich um Klima- und ökologische Nachhaltigkeitsthemen kümmert. Und wir haben es so aufgezogen, dass wir uns erstmal angeguckt haben, was sind Gründe für Handlungslosigkeit? Also warum wird nicht agiert? Und davon abgeleitet haben, was könnten denn Maßnahmen sein, wie wir unser Board oder auch die Mitarbeitenden gewinnen? Das ist eine lange Liste, die will ich euch jetzt gar nicht aufzählen, aber da sind oft solche Themen wie Komplexität, emotionale Dissonanz oder bei den Mitarbeitern auch oft ein Gefühl der Machtlosigkeit, was kann ich denn jetzt als Einzelperson erreichen? Und ich glaube, ganz nach dem Konzept von Change muss man sich die einzelnen Stakeholder im Unternehmen gut angucken und überlegen, was sind entweder deren Trigger, die sie motiviert, etwas zu tun, oder was sind deren Widerstände und Gründe, warum sie nicht agieren. Und das ist eine andere Perspektive, als einfach mit Fakten auf die Leute einzuschlagen, denn Informationen gibt es genug auf der Welt und jeder wird mit Millionen von Infos am Tag bombardiert und gerade ein Board wird das insofern vielleicht mal um die Ecke denken.
Da war mega viel Spannendes schon drin. Ich habe Jan heftig nicken sehen, zustimmend. Ich habe noch viele Nachfragen zu den Themen, die du aufgereiht hast, Michaela. Aber lass uns erstmal Elli noch mit an Bord holen. Und auch schon als Teaser, diese Folge wird beides behandeln. Die harten Fakten, Elli wird euch ganz klar sagen, was in der CSRD, woran ihr nicht vorbeikommt, schwarz auf weiß. Und gleichzeitig natürlich das Kulturthema. Und da auch wird es spannend sein zu hören, wie ihr das bei Hays zum Beispiel umsetzt, mit welchen Methoden ihr wirklich die Kultur prägt und welche Rolle der Vorstand dabei spielt. Aber erstmal Elli, zu dem, was wir schon besprochen haben, deine Gedanken.
Ich muss ja ehrlich sagen, als ich in diesen Bereich eingestiegen bin, war ich ja auch noch Ende 20 und durfte in einem großen, mittelgroßen Unternehmen, eigentlich ein Weltkonzern, wenn ich ehrlich bin, dieses Thema reinbringen. Und ich bin genau an diese harten Grenzen, an diese Konfliktsituation ja auch gekommen, durfte aber einen sehr starken Rückenwind von meinem damaligen Vorgesetzten beziehungsweise dem Vorstand der Würth-Gruppe haben und konnte halt dadurch sehr viel Freiraum auch gewinnen. Und meine Herangehensweise damals war, mit vielen Menschen einfach zu reden. Also viel Aufklärungsarbeit, viel in die Einzelgespräche zu gehen und viel die Menschen mitzunehmen. Und natürlich war ich damals auch super motiviert, Nachhaltigkeit mit einzuführen. Und jetzt auf der anderen Seite merken wir bei den Kunden, die wir betreuen, eben genau entweder das, dass wir eben diesen Entscheidungsträgern gegenübersetzen, die, sagen wir mal, doch noch verhalten sind dem ganzen Thema gegenüber, und oder so tolle Kunden wie eben Hays, wo einfach schon super viel Commitment da ist. Und das macht, also diese Perspektivenwechsel innerhalb der Beratung zu haben, macht da auch sehr viel Spaß.
Ich würde das mal gern zusammenführen, ne? Michaela, du hast schon so Triggerpunkte genannt. Ellie hat jetzt auch harte Widerstände genannt, damals noch aus der Innenperspektive. Wollt ihr mal kurz mit anführen, auch gerne aus deiner Perspektive, Jan, was sind denn so wirklich die harten Widerstände, O-Töne, auf die man da unter Umständen treffen kann?
Was sind die harten Widerstände? Naja, die harten Widerstände bei allen kulturverändernden Maßnahmen sind ja immer, dass das jetzt gerade nicht so wichtig ist, dass jetzt erstmal der Profit und der Umsatz im Fokus stehen muss, dass aktuell die Zeiten nicht so gut sind, dass die Budgets dafür zu knapp sind und viele andere. Also man knallt gegen die Wand des Business, ganz einfach gesagt, und muss sich dann immer beweisen und klar machen, dass man Teil des Business ist und dass man das wunderbar integrieren kann und dass nicht das eine ohne das andere geht, sondern dass sich Business- und Nachhaltigkeitsthemen gegenseitig fördern, wenn man es gut und richtig macht.
Ellie, würdest du das unterstreichen? Also was waren so Widerstände oder O-Töne, die dir begegnet sind?
Also mein liebster O-Ton, an den musste ich sofort denken, war: das Pferd springt nicht höher, als es muss. Und den hören wir so häufig. Und ich würde sofort unterschreiben, was Michaela gerade gesagt hat, diesen Menschen dann beizubringen oder denen zu zeigen, dass es viel schwieriger ist, diesen genauen Cut zu finden, wo das Muss ist, als das darüber hinaus, und wir überlegen uns, wie wir damit uns auch darstellen können und was wir alles in das Unternehmen Gutes bringen können.
Jan, gab es da noch was zu ergänzen oder nimmst du es sogar anders wahr?
Eine Sache, die für mich im Moment sehr greifbar ist, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr stark im Moment bespielt wird aus der Richtung der Regulatorik. Und das spielt schon manchmal dem Argument in die Hände: wir machen nur das, was wir machen müssen, weil es ist irgendwo niedergeschrieben. Und dahinter verbirgt sich oft das Verständnis, Nachhaltigkeit ist nicht Teil des Businesses, sondern ist eine zusätzliche Management- und Verwaltungsaufgabe, die in der Stabsfunktion wahrgenommen wird und aufbereitet wird. Und da ist im Moment aus meiner Sicht auch eine ganz große Gefahr, wenn das Thema sich nämlich zu sehr in Richtung des reinen Managements, und wir hören erstmal, ne, was die Wirtschaftsprüfer haben wollen, und machen dann eine Checkliste, die wir abhaken, dann wird halt genau dieser Prozessanteil aus den Augen verloren, nämlich was muss eigentlich geschehen, damit Nachhaltigkeit Teil des Kernbusiness werden kann, und wie können wir das auch als Chance nutzen. Und da sehe ich schon gute Argumente, auch auf C-Level-Ebene zu überzeugen, wenn man so aus diesem reinen Datenlieferant, Provider, Nachhaltigkeitsverantwortlicher Denken rauskommt.
Hatte ich das gerade richtig verstanden? Also du siehst gute Argumente, das strategisch zu implementieren, aber aus welcher Richtung? Weil sie auch in der CSRD stecken oder unabhängig davon?
Ja, unabhängig davon. Wobei ich nehme auch wahr, dass die CSRD oft letztendlich als Reporting-Verpflichtung wahrgenommen wird. Und aus meiner Sicht ist die Aussage, wir springen nur so hoch, wie wir müssen, im Kontext der CSRD, die ist gar nicht möglich. Weil wenn man sich mit dem Prozess mal auseinandersetzt, dann kommt man sehr schnell darauf, dass der Prozess Unternehmen dazu zwingt, sich inhaltlich ganz tief damit auseinanderzusetzen, was machen wir eigentlich? Wie sieht unser Business aus? Wie sieht unsere Branchenumgebung aus? Und welche ganz konkreten Chancen, Risiken und Impacts sind im Raum? Und die müssen ja auch bewertet und begründet werden. Das heißt, es funktioniert nicht, irgendwas zu formulieren, jetzt mal platt formuliert und damit einen Haken zu setzen, sondern dieser Prozess zwingt eigentlich Unternehmen, selbst wenn sie nicht wollen, in Kulturdenken reinzugehen.
Da gehen wir gleich tiefer ein mit einer dicken Portion CSRD-Expertise mit Ellie. Aber vorher, Michaela, ich habe dich nämlich auch kurz nicken sehen. Was waren bei euch die Argumente zu sagen, das wird ein ultra wichtiges strategisches Thema? Weil ihr habt ja zum Beispiel auch freiwillig den DNK-Bericht angefertigt. Ihr seid jetzt gerade mittendrin in der CSRD, in der Gap-Analyse. Ihr habt das früh schon sehr breit in der Organisation verankert. Warum?
Vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Die CSRD und auch der DNK sollte ja nicht Bericht um des Berichtes willen sein, sondern berichten, was man an sinnvollen Maßnahmen bereits implementiert hat. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen, weil ich bin ganz bei Jan. Im Moment ist es so die Gleichung Nachhaltigkeit gleich Reporting. Aber Nachhaltigkeit sind ja Maßnahmen und wir berichten darüber. Warum ist es bei uns so relevant? Wir hatten das Thema früh strategisch verankert und auch direkt an Vorstände gehängt. Das heißt, wir hatten eine hohe Sichtbarkeit für das Thema durch deren Sponsorenrolle in den verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten. Und damit gewinnt es natürlich an Sichtbarkeit und Bedeutung im Unternehmen. Und wenn man nicht nur den Berichtspflichten hinterherrennen möchte, sondern proaktiv schon mal dem, was man kommen sieht, begegnen möchte, dann ist man immer besser einen Schritt vorne dran statt einen Schritt hinterher und lässt sich nicht von den Berichtspflichten vor sich hertreiben. Und ich glaube, da waren wir uns im Unternehmen alle einig, dass es Sinn macht, da dann schon aktiv zu werden. Und wir haben ja das Glück, dass wir schon wahnsinnig viel hatten, über das wir berichten könnten. Wir haben ja nicht mit der CSRD oder dem DNK die Themen angefangen zu bearbeiten. Insofern, als wir jetzt die Gap-Analyse für die CSRD gemacht haben, auf jeden Fall gibt es da noch einiges an Szenarien und so weiter und Strategien, die wir oder Policies, die wir ergänzen müssen. Aber wir sind ja schon auf einem guten Weg.
Ist spannend, nur gleich als Nugget, ich weiß, das hast du an anderer Stelle schon mal erzählt, wenn ihr sagt, das Sponsorship, Ellie hat ja vorhin auch gesagt, bei Wirt hatte sie den Vorteil, dass das von oberster Spitze wirklich gewollt war und das Testimonial hinter ihr stand. Und bei euch, Michaela, ist es wirklich so, dass jede dieser Vorstandsrollen ein ganz bestimmtes Thema sponsort, oder?
Genau, also bei uns ist jeder Vorstand für eins der 5 Themen verantwortlich und passenderweise sind es 5 Vorstände. Meine Chefin ist für das Thema Nachhaltigkeit im Ganzheitlichen zuständig aus HR heraus und die 4 anderen Vorstände sind für Diversity, Inclusion, Klima, Gesundheit und Volunteering jeweils im Einzelnen.
Da tauchen wir nachher nochmal ein. Aber jetzt kommen wir direkt in die CSRD. Ellie wollte loslegen, Jan grätscht links rein. Er hat gerade die Hand gehoben. Jan, ganz kurzes Statement.
Ja, weil genau, also das ist die Sache, die ich an Hays unglaublich toll finde, weil die schon weit sind. Und genau dieses, die Unterstützung von oben, beziehungsweise die Verlinkung zur Managementposition, das ist genau das, was ehrlich gesagt aus meiner Sicht bei 90% der Unternehmen fehlt. Bestenfalls gibt es da so eine Art Verantwortlichen, der sich reporten lässt und es gibt aber quasi das Thema Verantwortung hängt eigentlich eher auf der mittleren Ebene oder in der Verantwortlichkeit der Fachfunktion, ist aber nicht verankert im Management selbst. Und das ist quasi so genau diese Riesenressource, aus der Hays zieht und wo andere Unternehmen vielleicht auch wirklich draufschauen können, wie macht ihr das, ne? Wie ist das gelungen, welche Rahmenbedingungen müssen da sein, wo ich aber genau sehe bei anderen Unternehmen, das ist quasi ein Großteil, ist da noch nicht und das ist genau der Schritt, der stattfinden muss.
Der Großteil ist da noch nicht, hast du gesagt. Und wir haben ja vorhin gehört, ganz viele denken, ja, vielleicht kann ich die CSRD, so wie das Abi, mit 4 auch bestanden irgendwie absitzen. Geht das? Jan hat ja schon gesagt, vielleicht geht das gar nicht, Elisabeth. Weil wenn man die CSRD ernst nimmt, dann verlangt die vielleicht schon ganz schön happige Sachen, oder? Also erklären wir uns mal kurz, wenn man die CSRD ernst nimmt, kann man sich durchmogeln, ja oder nein?
Ich glaube nicht. Also das ist schon ein sehr komplexes System, was wir da jetzt bekommen. Aber ich finde es eine Riesenchance, dass jedes Unternehmen in alle Bereiche einmal reinleuchten kann und sich wirklich substanziell neu aufsetzen kann und damit eben auch zukunftsfähig wird. Und wenn wir jetzt speziell für das heutige Thema, nämlich diesen Kulturwandel, diesen, was haben denn Rollen von Aufsichts- und Verwaltungsorganen, ja, eine Verantwortung. Wenn wir da nochmal genauer reingucken in die CSRD beziehungsweise die Richtlinie, die ESRS, dann finden wir da vor allem 2 Stellen aus meiner Sicht, die hier in diesem Bereich ziemlich relevant sind. Zum einen die ESRS 2 GOV 1. Für die, die es noch nie gehört haben.
Ja, ganz kurz gleich mal vielleicht wirklich CSRD und ESRS für Noobs, für ganze Anfänger, da holst du mich auch nochmal ab. CSRD, klar, unter dem Green Deal groß aufgehängt. Die ESRS ist der Berichtsstandard, der es dann tatsächlich operationalisiert. Und da gibt es quasi verschiedene Kapitel, orientiert an ESG, oder? Also Umwelt, Soziales und Governance. Und das nennt sich dann E1 oder G2 oder S3 so ungefähr.
Genau, lass uns da nochmal ganz kurz eintauchen. Kurzer Abriss, vielleicht ist das auch ganz spannend für die aktuelle politische Diskussion. Also es gibt auf Europaebene die CSRD, das ist eine Richtlinie, die beziehungsweise ein Gesetz auf europäischer Ebene, das schon verabschiedet wird. Jetzt muss das Gesetz von jedem Mitgliedstaat umgesetzt werden. Auf dieses deutsche Gesetz warten wir noch, das Richtlinienumsetzungsgesetz. Und die ESRS ist quasi das, wie du es umsetzen sollst. Also das ist quasi so ein, ja, so ein Leitplan mit ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und die sind aufgeteilt in allgemeine Standards, die ESRS 1 und 2 und die themenspezifischen Standards, einmal Environment, Social und Governance.
Und da wolltest du gerade ansetzen, indem du sagst eben, in zum Beispiel 2 ganz von konkreten Kapiteln, da findet sich der Vorstand wieder, glaube ich, oder?
Genau, beziehungsweise das ganze Thema Kultur und wie man die Leute mitnimmt. Und in der ESRS 2, also in dem allgemeinen spezifischen einen davon, da gibt es den Unterbegriff GOV 1. Und GOV sind immer Governance-Themen. Und der GOV 1 sagt, dass wir hier die Rolle der Verwaltungs-, Leistungs- und Aufsichtsorgane einmal intensiv beschreiben dürfen, wie die aufgestellt sind, welche Diversitätskriterien vorhanden sind und vor allem, und das finde ich viel spannender, wie sie Informationen bekommen, aber auch was für einen Stand im Wissen sie haben im Bereich Nachhaltigkeit. Also der Staat verlangt mehr oder weniger ab, zu reporten, wie du dein Managementsystem, aber nicht nur deine Managementriege, sondern auch die darunter mitnimmst in diesem Bereich.
Ich würde da kurz einen Einschub machen, bevor wir zu dem zweiten Teil kommen. Ich weiß, in der letzten Folge war Franziska Altenrath, die für die drei Themen Strategie, Transformation, Nachhaltigkeit beim St. Pauli zuständig ist. Die haben Board, da können die aus dem Vollen schöpfen, ne? Die haben eine Unternehmerin, die ein nachhaltiges Tierunternehmen haben. Die haben eine Juristin mit Umweltjura-Expertise. Das ist das seltenste Fall, glaube ich, ne? Das heißt, es geht darum, der Vorstand muss geschult werden. Seid ihr schon so weit, Michaela, dass ihr genauso tief reingeschaut habt, wie Elli das gerade beschrieben hat? Und wie setzt ihr das um, falls ihr danach steuern müsst?
Also ähnliche Thematiken muss man ja auch oder darf man ja auch im DNK beschreiben, im Deutschen Nachhaltigkeitsbericht. Insofern haben wir das gerade alles schon mal runtergeschrieben und können es dann für die CSRD adaptieren. Was ich vorhin beschrieben habe, diese Sponsorenschaften, die jeweiligen Vorstandsmitglieder übernehmen, bedeuten ja auch, dass wir regelmäßige 1:1 Austausche mit jedem einzelnen Vorstand haben. Das heißt, es gibt einen regelmäßigen Austausch. Die wissen immer Bescheid, an welchen Themen wir arbeiten und werden dadurch regelmäßig auf dem Laufenden gehalten und geschult. Und zudem sind wir auch regelmäßig in der Gesamtvorstandssitzung mit unseren Themen eingeloggt und geben immer wieder Updates.
Dürfte der seltenste Fall sein, oder Jan? Also weil eh schon bei Hays ungewöhnlich, dass quasi das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich über den HR-Bereich aufgebaut wurde. Aber das heißt, da quasi dann wirklich den Luxus zu haben, der Vorstand kommt, quasi man hat das One-on-One mit ihm, man kann schauen, auch welche Informationen muss man ihm nochmal rüberschieben. Ist das normal, Jan?
Ja, du hast ja schon gesehen, ich bin so ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her geruckelt und nehme gerne die Position ein, für die Unternehmen zu sprechen, die halt auch noch nicht so weit sind, weil was mir nochmal wichtig ist, die Regulatorik, die CSRD, das ist ja nur ein Treiber im Moment, um das Thema querschnittlich in Unternehmen zu verankern und auch Vorstände letztendlich in die Pflicht zu nehmen. Und aber machen wir uns nichts vor, in der Praxis gibt es natürlich immer einen Unterschied zwischen formellen Strukturen, die niedergeschrieben sind, und informellen Abläufen und Strukturen, die darlegen, wie wirklich entschieden wird und wo Ressourcen allokiert werden. Und aus meiner Sicht ist es nochmal wichtig zu differenzieren, dass natürlich jetzt passieren muss, dass formell auch Strukturen, Prozesse aufgesetzt werden, um das obere Management mit einzubinden. Darüber hinaus geht es aber wirklich darum, auch die dafür zu gewinnen, dass sie das machen und dass es nicht nur irgendwo steht. Und da braucht es mehr als Regulatorik für.
Da wollte ich jetzt gerade mal ganz konkret sagen, ne? Ist halt ein Unterschied, ob Michaela mit einer ganzen Abteilung im Rücken, mit einer gestandenen Business-Erfahrung im Rücken quasi jetzt zu dem Vorstand geht und sagt, guck mal Leute, da haben wir eine Schwachstelle, da brauchst du mal eine Schulung. Oder ob ein frischer, junger Sustainability-Manager, der im Quereinstieg da ist, merkt so, boah, also sorry, aber das C-Level vor mir weiß gerade gar nicht, was ich von ihm will, weil der Wissensstand einfach so weit entfernt ist, das Thema irgendwie zu erfassen. Also der versteht die Frage noch nicht mal. Und sich dann so als junger Mensch zu trauen, so, ey, sorry, vielleicht müsstest du mal den Kurs, ich habe dir schon einen rausgesucht. Schwierig, oder?
Genau das funktioniert ja nicht, sondern da, also jetzt bin ich einfach reingekrätscht, aber genau das ist so ein bisschen mein Punkt, weil aus meiner Sicht gibt es hier noch ein Lernfeld in der Praxis für viele Verantwortliche, sich dem anzunehmen, wie bereite ich Entscheidungen vor, wie mache ich das, und das funktioniert halt oft nicht so, um mal ganz wirklich auf die Doing-Ebene zu gehen, dass quasi ein Termin vorbereitet wird, sauber Argumente abgeleitet werden, sondern das muss ich ja strategisch anbahnen. Das heißt, ich muss mir die Leute suchen, die mich vielleicht unterstützen, die über mir stehen. Ich muss gucken, dass Themen in bestimmten Besprechungen als Buzzword platziert werden, sodass das Thema schon bekannt ist. Ich muss überlegen, wann sind günstige Phasen, wann bringe ich Themen, ne? Wann ist zum Beispiel ein Termin, wo Nachhaltigkeit repräsentativ wahrgenommen wird durch den Vorstand und bestenfalls sagt er dann Sachen, die ich hinterher aufgreifen kann. Also mikropolitische Überlegungen. Und hier sehe ich halt in vielen Unternehmen wirklich noch ein bisschen eine Lernkurve weg von der Ritterin auf dem weißen Ross und der Streiterin, die sagt, ich mache das hier, ich habe die Argumente, hin zur Strategin vielleicht auch, die genau sich überlegt, wann sind die sensiblen Zeiten und Punkte und wen brauche ich und wie bahne ich das an.
Ellie, du hattest vorhin kurz gelacht, als ich diese Frage gestellt habe. Warum?
Ich habe mir das vorgestellt wie so jemand, der super motiviert ist, so wie ich das auch damals war, jetzt zu jemandem reinläuft und sagt, ich glaube, CO2-Fußabdrücke für alle unsere Produkte wäre wichtig. Und ich glaube, dass wir hier kein Wissen haben. Ich glaube, wir brauchen alle mal eine Schulung, dass das wahrscheinlich in dieser Form sehr überfahren wirken könnte. Und trotzdem wird es ja gefragt.
Du meinst, es wird verlangt von der CSRD?
Ja, ja, nicht in explizit pro Produkt, aber das Thema CO2 wird ja sehr viel gerade diskutiert. Und der Markt da draußen möchte auch immer mehr solche Informationen haben. Das, so wie der Jan auch gerade gesagt hat, das strategisch langsam mitzunehmen, das muss man tun.
Michaela, du hast vorhin den Kopf geschüttelt, genickt, so halb zustimmt, als ich gefragt habe, welche Entgegnung hast du darauf? Also war mein Szenario realistisch oder sagst du?
Ich wollte noch ganz kurz auf Ellies Punkt eingehen. Der Markt fordert es immer mehr, weil ich meine, da sind ja genau die Triggerpunkte, die für C-Level interessant sind. Also was fordert denn der Markt? Welche Daten wollen den Kunden und Lieferantenunternehmen von uns inzwischen haben? Was hat es denn für Risiken, wenn wir entsprechende Dinge nicht tun? Also man muss ja oft gar nicht sagen, warum müssen wir es tun, sondern was passiert, wenn wir es nicht tun? Und diese Perspektive mal umzudrehen. Und ich muss ehrlich sagen, dass das bei uns ein starker Treiber ist. Also sei es der Aktienmarkt, InvestorInnen, seien es Kundenunternehmen. Wir arbeiten mit Tausenden von Unternehmen, Mittelständkonzernen in Deutschland und überall auf der Welt zusammen. Und das mal aufzubereiten und dieses Wissen zu vermitteln, ist wahrscheinlich als erster Schritt wichtiger, als dem Board zu erklären, wie wir jetzt die CO2-Emissionen runterkriegen.
Ellie, ganz schnell rein. Ich merke, ihr kribbelt schon was unter den Fingern.
Ja, ja, also da würde ich noch mal ganz kurz, ich finde es richtig gut, was Michaela gerade gesagt hat. Und weil ich hier ja die bisschen repräsentiere, was dann auch so regulatorisch noch gefragt wird, genau das ist auch wiederzufinden. Und deswegen macht mir die CSRD auch Spaß, weil sie irgendwie sagt, die sogenannten IROs, Impacts, Risks und Opportunities, die ein Unternehmen herausarbeiten muss, also welche Risiken hast du, welche Opportunities hast du und wo hast du den größten Impact, das mal wirklich herauszuarbeiten und dann auch weiter strategisch zu denken. Da bin ich der ganzen Regulatorik sehr dankbar dafür, dass sie die Unternehmen in diese Richtung treibt, weil dann genau das passiert, was Michaela gerade gesagt hat.
Das ist ja so ein Argument, was ganz oft von Nachhaltigkeitsprofessionals, gerade von Beratern kommt, ne? Ihr müsst euch mit euren Risiken auseinandersetzen und die sind handfest. Also vielleicht nicht in 2 Jahren, aber in 10 Jahren Rohstoffausfälle durch Ernteausfälle, Migrationsbewegungen, globale Arbeiterschaft, die nicht mehr zur Verfügung steht, weil gerade das Bundesland weggespült wurde und all diese Themen sind ja handfeste Risiken, die da auf Unternehmen zukommen. Aber das hat wahrscheinlich ein Mittelständler oder ein familiengeführter Betrieb eher auf der Agenda als ein rein, ich erfülle noch meinen C-Level-Vertrag?
Das haben die auch oft inzwischen in ihren Payplans drin und in ihren persönlichen Zielen. Also wenn man es schlau anstellt, dann gibt es da eine Verbindung zwischen deren persönlichen Zielen und den Unternehmenszielen.
Und das wird auch gefordert, oder Ellie? Durch die CSRD mittlerweile muss man quasi auch schauen, wie sind Vergütungen angelegt und findet sich das Thema Nachhaltigkeit da wieder, oder?
Ja, genau. Das Thema Vergütungspolitik darf jetzt auch mit Einzug halten. Das gab es vorher schon, auch im DNK, aber wird jetzt auf jeden Fall noch mehr fokussiert.
Okay, Jan.
Ja, ich würde einfach gerne einmal nochmal so gedanklich weiterführen, was Ellie schon gesagt hat, weil das sind ja starke Argumente in der Praxis, und einmal noch ein Thema ansprechen, wenn es darum geht, das C-Level zu überzeugen, was wir bis jetzt noch nicht hatten, weil bis jetzt haben wir gesprochen über das Thema Regulatorik, wir haben gesprochen über das Thema wirtschaftliche Risiken oder der Markt fordert es auch, das höre ich auch immer öfters. Am Ende steht steht ja die Verantwortlichkeit auch auf C-Level. Das heißt, irgendjemand unterschreibt den Lagebericht, wo ein Anteil davon Nachhaltigkeit ist und zeichnet verantwortlich. Also das finde ich ein Argument, was vielen Führungsverantwortlichen noch nicht in Gänze klar ist. Und aber das dritte Thema, wie aus meiner Sicht man ganz gut auf C-Level-Ebene auch andocken kann, neben Regulatorik, wirtschaftlichen Chancen, Risiken oder Verantwortlichkeit, ist in der Tat aus meiner Sicht das persönliche Interesse und die Idee, was ist eigentlich das Richtige zu tun. Und das gibt es. Also wir machen regelmäßig ja auch Kulturerhebungen in Unternehmen und bekommen da die Rückmeldung, egal auf welcher Hierarchieebene, die Menschen sind sensibilisiert für das Thema, es ist ihnen wichtig, was zu tun. Und das verlangt aber letztendlich auch die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung, einen Kontakt aufzubauen zum Management und dort genau die Menschen zu identifizieren, die einen inneren Wertekanon haben und eigentlich innen drin schon wissen, wir müssen da was tun und das noch zu nutzen. Und da gibt's auch genügend Untersuchungen zu, die sagen, das ist in der Tat eine gewinnbringende Strategie, auch wirklich die Menschen, die quasi mit so einer Wertehaltung auf Leitungsebene unterwegs sind, zu identifizieren und als Multiplikatoren zu nutzen.
Kleiner Querverweis, bei HR for Green macht ihr durchaus auch Umfragen zu genau dem Thema. Vielleicht verlinken wir da eure letzte Studie zu in den Shownotes. Und Michaela, da willst du direkt rein.
Ja, ich wollte das nochmal unterstützen, was Jan gerade gesagt hat, denn wir reden die ganze Zeit von C-Level, aber der Druck und die Dynamik kommt ja oft auch dadurch, dass man die Mehrheit der Mitarbeitenden für das Thema gewonnen hat, denn dem kann sich das C-Level ja am Ende auch nicht entziehen und auch wenn vielleicht nicht das Top-Management, ich sag mal, intrinsisch motiviert ist für das Thema Nachhaltigkeit, kann man immer ganz tolle Role Models und wichtige Stimmen im Unternehmen finden, die dem Ausdruck verleihen und andere mitnehmen und dadurch eben auch das C-Level überzeugen können.
Auf das gehen wir gleich ein. Wir schließen mal kurz noch den regulativen Part ab. Elli, welche Ebene müssen wir noch erwähnen? Und wir springen kurz 5 Minuten zurück, als du gesagt hattest, ne, Vergütung, das ist GOV 3, habe ich in der Zwischenzeit kurz in meinen Notizen geschaut. Aber du wolltest ganz am Anfang vor 15 Minuten ja noch sagen, ne, okay, es gibt die eine Ebene und dann die zweite Ebene, wo sich der Vorstand wieder in der CSRD findet, oder?
Ja, das Thema, was also nicht unbedingt der Vorstand inklusive, aber eigentlich das gesamte Unternehmen und nämlich in der G1.1. Und das ist das ganze Thema Strategien in Bezug auf Unternehmenspolitik und Unternehmenskultur, das ja auch einzahlt oder das genau das widerspiegelt, was Michaela und Jan gerade ja schon mal anskizziert haben. Es gibt super viele, die sich gerne für Nachhaltigkeit immer engagieren möchten und manchmal nicht den Raum bekommen. Und diese zu finden, ne, und sich mit denen zusammenzutun und gemeinsam was in dem Unternehmen für Nachhaltigkeit voranzubringen und den Raum zu bekommen von der Führungsebene, das habe ich damals gemacht und empfehle ich auch immer jetzt heute den Kunden, sowas einzubauen, also sowas wie ein Gremium.
Ich überspitze es mal, ne? Aber das heißt, wenn man das Gefühl hat, okay, der Vorstand ist noch nicht ganz so motiviert, kann man so ein kleines bisschen so tun, so, das tut er vielleicht als harmlos ab, wenn man sagt, so, hey, ne, kann ich mal hier so ein bisschen Green Teams aufbauen oder sowas? Arbeitet er eigentlich dran, ein bisschen den Druck zu erhöhen, die Dynamik im Unternehmen zu erhöhen? Das heißt, das wäre schon so ein innenpolitisch kluger Schachzug, mir Macht zu, um quasi den Bogen ganz zum Anfang zu schlagen, um mich mit ein bisschen mehr Macht auszustatten, oder? Michaela hat genickt.
Sag es jetzt, verrat nicht unsere ganzen Geheimnisse. Mensch,
wird nicht als Macht
aber
bezeichnen.
Ja, könnte ein guter Weg sein.
Okay, also wirkt das? Marc, ergänzt doch gerne ein bisschen, Michaela.
Ja, also wir arbeiten bei Haze ganz viel mit mitarbeitenden Netzwerken, interdisziplinären Teams, Botschafterstrukturen für verschiedene Themen. Und natürlich, wenn das Board, wenn das Senior Management merkt, dass da eine Dynamik im Unternehmen ist, dass da eine Begeisterung da ist, dass das eine intrinsische Motivation trifft von Mitarbeitenden. Natürlich guckt man sich so ein Thema dann nochmal genauer an. Jetzt gar nicht im Sinne des Business Cases, aber im Sinne von Mitarbeiterbindung und auch Mitarbeiterfindung, ne? Weil natürlich ist das auch eine Dynamik, die sich dann nach außen trägt. Muss man eine gute Kommunikationsstrategie noch obendrauf haben. Dann ist das auch was dem gesamten Unternehmen im Sinne von Employer Branding ein sehr, sehr positiven Effekt gibt und das wünscht sich jedes C-Level, dass das Unternehmen ein entsprechendes Bild nach außen abgibt. Also sind Sie dann auch wieder über die Ecke mit im Boot?
Ich komme gar nicht dazu, alle meine Fragen zu stellen, weil ihr jetzt schon wieder mitmischen wollt. Jan und Elli, schnell rein mit euren Statements dazu. Jan?
Ja, genau. Also zum einen, Elli hat ja eben schon darauf hingewiesen, die G1 hat ein Unterthema, das nennt sich Unternehmenskultur. Und ehrlich gesagt haben, Elli, korrigiere mich, wir bis jetzt noch kein Unternehmen gefunden, wo das Thema Unternehmenskultur nicht wesentlich war nach der Wesentlichkeitsanalyse. Und da steht genau quasi drin, dass die Unternehmen darlegen, was sie letztendlich, wie sie Unternehmenskultur abbilden und wie sie die auch fördern. Das heißt, ein ganz großes Thema, wo man auf Initiativen zurückgreifen kann, die vielleicht auch da sind. Und hier ist die Praxiserfahrung, oft gibt es schon in Unternehmen Initiativen, so Graswurzelbewegungen oder Formate. Und oft lohnt es sich, genau die zu nutzen, die schon da sind. Wenn man zum Beispiel sagt, Diversity Inclusion ist ein Riesenthema und da haben wir schon eine super Community. Das sind manchmal Inkubatoren auch für andere Nachhaltigkeitsthemen, die daraus erwachsen können. Das heißt, einfach mit der Energie gehen, die Nutzen ausbauen. Das ist eine Sache, die total gut funktioniert aus meiner Sicht. Und noch das, der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte, ich fand das nämlich spannend. Elli hat gerade quasi eben oft gesagt, sie würde es nicht Macht nennen, als Michaela ihren Beitrag gebracht hat. Und das fand ich total spannend, weil da spricht wieder so ein bisschen draus, Macht ist eigentlich ein Wort, was wir ungern verwenden. Aber ich finde, es geht genau um Macht, weil Macht sichert Einflussnahme und gibt die Möglichkeit, gute Sachen vorwärts zu bringen. Deswegen nochmal plädiere ich dafür, hab Bock auf Macht. Also, weil nur Macht ist die Basis in Unternehmen, letztendlich auch Sachen zu bewegen, die über ein Hobby von Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit als Hobbyverständnis hinübergehen.
Das wäre ein Thema für eine ganze Folge. Das werde ich an anderer Stelle nochmal behandeln, Jan. Aber also ich habe nämlich ähnliche Gedanken gerade. Gerade wenn man sieht, ne, wie erfolgreich in der Welt dann doch die Menschen sind, die eher im ESG-Rollback arbeiten. Wenn man sieht, wie die Wahl in den USA ausgegangen ist, frage ich mich, haben wir es wirklich geschafft, Nachhaltigkeit als Narrativ so aufzubauen, dass es wirklich ehrlich auch sagt, was Phase ist, also worüber wir gar nicht mehr diskutieren müssen und dann aber auch in der Lage waren, das robust genug durchzusetzen oder ob wir da ein bisschen zu kuschelig waren, wenn man sieht, wie die anderen Interessenten mit welchen harten Bandagen da gekämpft wird. Aber das wäre eine Diskussion für einen Podcast in sich. Aber deswegen, Elli und Michaela, zurück zu euch. Er hat ja dich direkt angesprochen, Elli. Das heißt, würdest du ihm da widersprechen oder sagen, ist eine Machtthematik oder nein?
Also ich würde es nicht Macht nennen, weil mir das Wort nicht gefällt, aufgrund der Dinge, die du gerade aufgezählt hast. Ich würde es eher authentisch, standhaft, Klarheit, Ehrlichkeit bezeichnen und dann da auch nicht von wegzugehen und miteinander dann auf Lösungen zu finden, wie man diese Dinge umsetzen kann.
Also wenn ich da widersprechen darf, ich würde es auf jeden Fall Macht nennen und ich würde dafür sorgen, dass man Macht positiv konnotiert, weil Macht bedeutet Gestaltungsfreiraum, Entscheidungsoptionen, Handlungsfreiheiten und eine ganze Menge anderer Dinge, die man braucht, um Kulturveränderungen und Veränderungen insgesamt umzusetzen. Und ich glaube, es würde uns Frauen, und wir hatten ja, die Eingangsfrage war, wie sollen denn die jungen Frauen in dem C-Level erzählen, wo es lang geht? Ich glaube, wir sollten gerade als Frauen aufhören, uns vor Macht zu scheuen, weil es sich negativ anhört. Weil Macht ist was, was einem ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und wenn man die positiv nutzt, dann her damit.
Wir hatten es ja vorhin schon, dass wir die ganzen geheimen Strategien ausgeplaudert haben, die ihr euch über Jahre hart erarbeitet habt. Wir tun jetzt mal aber so, als würde niemand zuhören, Michaela. Deine lieblingseffektivste Strategie, um als Nachhaltigkeitsverantwortliche mächtiger zu werden?
Die verrate ich nicht.
Nein. Aber hast du noch einen Hack?
Mir kommt einfach, muss ich ehrlich sagen, immer wieder meine lange Erfahrung in der Beratung zugute. Ich habe es ja andersrum gemacht als Elli. Ich war erst in der Beratung und bin dann in diese Themen eingestiegen. Und der Methodenkoffer eines ganz normalen Business Consulting, den man anwenden kann, egal ob man jetzt gerade Diversity-Strukturen nachhaltig, also Klimathemen oder Volunteering einführt.
Was ist in diesem Werkzeugkoffer drinne? Dein Lieblingswerkzeug?
Verständnis für Change, Verständnis für Organisationsentwicklung, Verständnis für Strategie, all solche Themen.
Und
ich glaube, das kommt manchmal in
ein.
Der Ausbildung vielleicht ein bisschen zu kurz, wo man dann sehr fachlich geschult wird, aber eben diese Toolbox einem fehlt, um dann auch erfolgreich damit zu werden.
Dem Thema widmen wir jetzt gleich ein paar Minuten, aber wir schließen das ab noch mit einem Statement von Elli, die Diskussion gerade um das Thema Macht, weil ich merke, dir hat das auch gerade nochmal unter den Nägeln gebrannt.
Ja, eher die Frage, was ist so dein Hack, den du so jemandem mitgeben müsst oder würdest, weil ich in dieser Situation ja auch schon mal steckte und bitte alle meine Kollegen, die das jetzt mithören von Würth damals. Was mir am allermeisten gebracht hat, war, dass ich Freundschaft geschlossen habe mit denen, die Assistenten waren. Die waren nämlich alle in meinem Alter. Die waren die, die am nächsten an den Geschäftsführern dran waren. Das waren die, die mit denen ich mich auch am meisten verstanden habe im und mit teilweise denen auch immer noch befreundet bin. Und dadurch konnte man, war das mein Circle. Und mit denen konnte ich mich sehr viel intensiver um Dinge austauschen. Und die sind dann auch schneller irgendwo platziert worden, ja, als vielleicht in andere Variante.
Ganz spannend. Die Macht der Assistenten. Ja, das klingt schon so ein bisschen wie so eine Netflix-Serie, irgend so ein politischer Power-Struggle. Aber genau so ist es ja, ne? Dass tatsächlich liegt die Macht ganz oft bei den Menschen, die nicht vorne stehen, die Strategien verkünden, sondern die das umsetzen, die Termine machen, die Themen, die PowerPoints basteln. Das heißt, ganz cooler Move zu sagen, ich schaue, an den Vorstand komme ich vielleicht nicht ran, aber ich komme an den Assistenten oder die Assistentin ran und kriege da das offene Ohr. Ich glaube, das könnte wirklich eine der wirkungsvollsten Schritte sein.
Und Kaffee trinken. Wirklich. Ich habe mit so vielen Menschen Kaffee getrunken. Mit so vielen Menschen und mit so vielen Daten. Ich habe mich wie so ein Detektiv manchmal gefühlt. Das war auch toll.
Klasse. Jan, also wenn wir gerade in diesem Netflix-Film sind, noch eine schnelle Ergänzung von dir und dann kommen wir zum Change.
Wir haben schon viele Sachen genannt, ne? Powerful Ally ist der Klassiker. Und ich finde, es lohnt sich aber auch gleichzeitig immer mal ein bisschen zu schauen, nach welchen Mustern funktioniert die Organisation, um Vertrauen nach oben zu bekommen, also von oben, und was ist die Basis, um gestützt zu werden von unten. Weil wir bewegen uns in Unternehmen immer in Hierarchien und das ist vollkommen Latte, ob das ein Unternehmen ist, was sagt, wir haben keine Hierarchie. Hierarchie oder Führung spielt immer eine Rolle. Und oft ist es so, dass wenn ich nach oben schaue, das Thema, ich brauche dich, also ne, du bist nützlich, du leistest quasi einen Mehrwert, um mir meine Arbeit zu erleichtern, spielt eine Rolle, aber auch das Thema Vertrauen, also Verlässlichkeit, Vertrauen in der Zusammenarbeit ist wichtig, das kann man bedienen. Und wenn ich in Richtung Mitarbeitenden schaue, dann ist natürlich die Frage, inwiefern unterstütze ich Mitarbeitende auch dabei, dass zum Beispiel ihre Interessen gestärkt werden.
Brich das mal ganz konkret runter, also weil macht Sinn, aber klingt noch abstrakt. Also nimm mal situativ so ein Auftreten von dem Muster oder sowas. Was heißt das wirklich ganz konkret, bildlich gesprochen?
Na gut, wenn ich zum Beispiel weiß, bei den Mitarbeitenden gibt es irgendwie so ein totales Longing vor, die würden sich gerne mehr mit einem Nachhaltigkeitsthema beschäftigen oder es gibt quasi ein totales Interesse daran, dass man sich vielleicht auch in solchen offenen Projektgruppen trifft und gemeinsam Ideen entwickelt, wie zum Beispiel Green Teams, dann ist es natürlich durchaus sinnvoll, wenn ich sage, okay, dieser Bedarf ist da, das Interesse ist da, wie kann ich meine Position auch nutzen, das voranzutreiben, ne? Um quasi nicht gegen Interessen, die da sind, zu arbeiten, sondern Interessen zu nutzen, die eh da sind, um meine Rolle auch auszufüllen. Und da oft ist es ja die Frage, was kann ich in meiner Funktion als Scharnier zwischen den Hierarchien auch Positives beitragen? Und ich glaube, diese Fragen, die werden sich noch zu selten gestellt in Unternehmen durch Nachhaltigkeitsverantwortliche.
Willkommen in der Stakeholder-Analyse im Change-Management.
Yes, genau. Yes, eigentlich reden wir darüber, ein internes Stakeholder-Mapping zu machen. Und aus dem Mapping ergeben sich oft Interessen, Bedürfnisse, die da sind. Und aber auch, die muss ich mir übereinanderlegen mit den Handlungsmustern in Unternehmen. Also wie wird gehandelt?
Das schließt ja perfekt den Bogen zu dem, was Michaela ins Feld geführt hat. Also schaut vielleicht mit so einer BeraterInnen-Perspektive drauf, oder? Das heißt, also ein Tool, was du vorhin vielleicht mit angedacht hast, Michaela, war Stakeholder-Analyse. Das heißt, auch intern zu schauen, wer sind meine wichtigen Stakeholder im Unternehmen und wie gewinne ich die für mich?
Genau, ich glaube, der Kreis schließt sich sehr gut über alles, was wir alle jetzt gesagt haben. Denn wenn ich dann identifiziert habe, wer mir bei der Durchsetzung von gewissen Interessen hilfreich sein kann, dann hilft auch viel Kaffee trinken, so wie Elli das gesagt hat, ne? Und wenn ich mir anschaue, wie wir unsere interdisziplinären Teams aufbauen oder jetzt konkret am Beispiel unser Diversity Council, dann stellen wir sicher, dass da aus jeder neuralgischen Einheit, die wir brauchen, um die Themen gut zu implementieren, ein Repräsentant oder eine Repräsentantin dabei ist, die Themen dann für sich wieder mit in die Einheiten nimmt. Und so, ich sage es immer, früher habe ich immer gesagt wie eine Krake, aber ich frame ja jetzt positiv, ich sage jetzt wie ein Baum, wie eine Wurzel, versuche ich, dass unsere Themen, egal ob Diversity oder ökologische Themen, überall verwurzelt sind und überall mit ihren Wurzeln hinkommen um dann entsprechend wachsen zu können.
In dieser Hinsicht, ich kann jetzt nicht losziehen und einfach so viele Leute, wie ich will, zu mir ziehen. Meistens muss ich ja auch was bieten. Also es ist ja oft so tit for tat, eine Hand wäscht die andere. In einer anderen Folge hat auch schon jemand gesagt, so, das fängt damit an, einfach zuzuhören, welches Problem die anderen haben und wie ich ihnen dabei helfen kann, das zu lösen. Gibt es was, was man so als Nachhaltigkeitsverantwortlicher oft, also habt ihr gemerkt, es gibt viel Verhandlungsmasse, die ihr mitbringt, die andere vielleicht nicht haben. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, das sind immer Dinge, die haben wir eh schon durch unsere Arbeit, da können wir anderen weiterhelfen?
Die Positionen bei uns im Diversity Council sind extrem begehrt. Warum? Das sorgt für Sichtbarkeit, sorgt dafür, dass deine Stimme gehört wird, denn das Council ist auch völlig unabhängig von Hierarchien aufgebaut. Der Business-Sponsor ist der CEO. Wie viele Account-ManagerInnen bei uns kommen regelmäßig in den Austausch mit dem CEO? Es gibt dir Informationen, es gibt dir Fort- und Weiterbildung. Also da mit an Bord oder ne, man sagt ja auch so schön bei Diversity immer, seinen Platz am Tisch zu haben und seine Perspektive mit einzubringen, ist für ganz, ganz viele Menschen extrem wertvoll, zu Recht.
Das heißt also, da auch eine Gelegenheit einfach zu schauen, da kann man eine Karriere draus auch bilden sozusagen. Also Menschen, die vor allem wachsen wollen, über die eigentliche Jobbeschreibung hinausschauen wollen, welches Potenzial gibt es, dass vielleicht auch nicht nur das tägliche abarbeiten muss, sondern spannende Themen vorantreiben kann, guter Move, solche Menschen dafür zu gewinnen. Ein guter Punkt da, und da kommt eine Studie auch ins Spiel, die ihr gemacht habt, Michaela, ist, diese Menschen, diese Hochmotivierten, im besten Fall sogar schon Ausgebildeten, weil ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, Menschen wie Ellie, die das Thema nicht nur studiert haben, sondern auch noch einen Doktor haben, die sind Mangelware. Die meisten sind Quereinsteiger, die, keine Ahnung, BWL gemacht haben und jetzt dann sich on the job fortbilden. Die will man haben, aber ist gar nicht so einfach, oder?
Nee, davon gibt es viel zu wenige auf dem Markt. Die sind schwer zu finden. Und so wie du sagst, wenn man sie im Unternehmen hat, haben sie natürlich immer mal wieder auch ein gutes Angebot links und rechts. Und man muss sich schon sehr große Mühe geben, sie auch zu halten, damit sie nicht das nächstbeste Angebot annehmen.
Bei dem Thema, also spannend ist, weil bei Hays habt ihr quasi, ihr habt eine Studie gemacht, die heißt, ich glaube, Green Skills. Und ihr habt aber auch eine neue Business Unit zu dem Thema Green Business, die ganz speziell quasi diese Talente vermittelt. Ich weiß aber, Jan Elisabeth, also die Unit ist erst, ich glaube, die ist noch relativ frisch. Jan Elisabeth, ihr habt schon ein bisschen mehr Einblick daran, wie es einem ergeht, wenn man länger im Unternehmen ist. Weil was Michaela gesagt hat, dass die Leute im Unternehmen gehalten werden, ist vielleicht gar nicht so einfach. Oft gibt es da eine Sollbruchstelle für, ne? Dass die Menschen dann ganz schnell wieder weg sind.
Kurz zur Korrektur, ich habe noch keinen Doktor, ich schreibe den Doktor gerade. Aber ich als die, das ja auch irgendwie studiert hat und deswegen einen ganzen Freundeskreis in dem Bereich hat, sehe das bei meinen Freunden, aber auch mit den Menschen, die mir so in dem Bereich begegnen, dass sie Nachhaltigkeitsmanagerinnen sehr häufig an so eine Toleranzgrenze gekommen, weil sie eben irgendwie verheizt werden, weil sie total motiviert da reingekommen sind und ganz viel verändern wollten und entweder an der einen oder an der anderen Stelle es eben nicht mehr passt oder da eben Grenzen auftun, die unüberwindbar scheinen. Ja, das passiert häufig.
Da kommen wir zu diesem Thema Kulturwandel, das wir eben noch abschließen wollten. Ne? Also ist einfach ohne den Kulturwandel so eine Sollbruchstelle drin, wo ich diese grünen Talente, die ich habe, die jung sind, oft jung sind, nicht immer, ne? Aber ich sag mal, ein großer Block von diesen Menschen ist jung, ist intrinsisch motiviert, hat Bock, wo die dann einfach in so eine Frustrationsgrenze reinlaufen, dann auch schnell wieder weg sind, Jan?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir da hundertprozentig zustimmen möchte, weil ich finde, man muss schon differenzieren. Also natürlich gibt's das Wort Climate Quitter, was immer öfters genutzt wird, dass man sagt, Menschen verlassen bewusst Unternehmen, weil sie sagen, das entspricht nicht dem, was ich möchte an ethischer Wertehaltung. Und ein Unternehmen, was ich bevorzuge, wäre vielleicht eins, was nachhaltiger ausgerichtet ist. Und ich finde, wir müssen aber differenzieren zwischen Rollen, die wirklich 100% Nachhaltigkeitsrollen sind, und Rollen, die in Zukunft Nachhaltigkeitsanteile in sich haben werden. Und ich glaube, dass das unterschiedliche Mechanismen sind, die da greifen. Weil nahezu jedem Unternehmen ist ja klar, dass in Zukunft es Jobgrafting oder Jobenlargement geben wird, sodass klassische Funktionen erweitert werden mit Nachhaltigkeitsskills. Und das betrifft total viele Jobs, ne? Da im Bereich Facility Management brauche ich in Zukunft auch jemand, der weiß, wie ich zum Beispiel Flächen nutzen kann, wieder Begrünung mache und so weiter und so fort. Und jede Funktion hat eigentlich Potenzial, eine Erweiterung zu erfahren Richtung Nachhaltigkeit. So, und das ist aber so die fachliche Ebene. Aber ein Punkt, der mir total wichtig ist, weil wir reden ja die ganze Zeit über Kultur so ein bisschen, und wir haben eigentlich auch schon so ein Agreement, dass wir sagen, wichtig ist eigentlich ins Handeln zu kommen. Und da zum Beispiel gibt es für Unternehmen super tolle Frameworks, wie zum Beispiel die Inner Development Goals, die genau den Bedarf adressieren, wie kommen wir besser, also was brauchen wir an Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, um besser genau von der Sensibilisierung, vom Wissen, jemand müsste mal was tun, ins Handeln zu kommen. Und das kann ich querschnittlich als Unternehmen fördern, indem ich einfach gucke, wenn ich schon Kompetenzmodelle nutze, was viele Unternehmen nutzen, kann ich die erweitern mit diesen Inner Development Goals. Also mir geht es eher darum, der große Hebel ist eigentlich in der breiten Masse, das zu nutzen, was da ist und noch weiter Rahmenbedingungen zu bieten, die es attraktiv machen für Menschen, sich nachhaltigen Themen zu widmen und dafür die Skills zu vermitteln. Und das sind nicht nur Fachskills, sondern Soft Skills, die aber einen ganz deutlichen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit haben.
Ein Skill, den ich da oft heraushöre, der einer der wichtigsten zu sein scheint, ist sozusagen Zielkonflikte auszuhalten, so Ambiguitätstoleranz. Würde dir zustimmen, Michaela und Elli? Also als Vorstand ganz oft, ne? Ich habe es ja gesagt, du hast die unterschiedlichsten Ziele und da Nachhaltigkeit nutzen liegt auf der Hand, aber dann auch auf der Fachebene, dass du, keine Ahnung, dass du halt schauen musst. Wenn wir den Regel in die Richtung schieben, dann wird es definitiv nachhaltiger, aber auch zu teuer. Oder dann, wie spielt sich das in der Realität aus?
Was Jan gesagt hat, kann ich unterschreiben, dass das der richtige Ansatz wäre. Aber vielleicht ein kleiner Spoiler. Ich glaube, so reif gehen die wenigsten an das Thema Nachhaltigkeit gerade dran, wenn sie damit starten. Ne? Also weil die Realität sieht ja doch leider so aus, dass man sich halt eine Nachwuchskraft holt und die soll das dann mal regeln. Nur eine Person wird nicht Kultur verändern. Also sie müsste dann erstmal ja, wie wir vorhin besprochen haben, ganz viele Allianzen schmieden und so weiter, um das Thema voranzutreiben. Also das finde ich schwierig. Und beim Thema Zielkonflikte, das war deine letzte Frage, absolut. Ich glaube, Resilienz und diese Ambiguitätstoleranz sind die Kernkompetenzen, die man in dem Bereich braucht. Und ich glaube, da ist es aber auch wieder interessant, sich anzugucken, die unterschiedlichen Ziele mal zu analysieren und zu gucken, wie man sie eben zusammenkriegen kann. Ich glaube, das hatte ich dir letztes Mal schon erzählt. Wir haben unsere Reiserichtlinie nachhaltiger gestaltet und innerdeutsche Flüge weitestgehend eingegrenzt, aber dann auch geguckt, was wollen denn die Leute? Die wollen Bequemlichkeit, es soll schnell gehen. Der CFO möchte, dass es nicht teurer wird und haben dann Wege gefunden, wie man eben stattdessen erste Klasse fährt, ein super Bahncard-Management eingeführt und damit sogar am Ende noch Kosten gespart und zufriedene Mitarbeitende gehabt.
Kurz nochmal da ins Detail rein, weil mega geil das Beispiel, du sagst, ne? Ich sag jetzt mal platt. Der CSO, Chief Sustainability Officer, will, ey, die Leute müssen in die Bahn, raus aus dem Flieger, raus aus dem Vertriebler-Auto. Der Chief Sales Officer sagt aber, nee, ich krieg die Top-Talente nicht, wenn die nicht mit ihrem 5er BMW durch die Gegend heizen dürfen oder die immer noch Meilen sammeln. Und der CFO wiederum sagt, ist mir egal wie, Hauptsache billig. Das muss man dann irgendwie aushandeln. Ja.
Genau. Und das ist dann der gordische Knoten, den man in unserer Funktion lösen darf. Und wo man einfach Angebote machen muss. Wir haben es jetzt zum Beispiel gelöst, indem wir allen Mitarbeitenden, die bis dato dienstwagenberechtigt waren, also die können immer noch einen Dienstwagen nehmen, haben aber natürlich auch E-Autos im Angebot und kriegen, wenn sie auf den Dienstwagen verzichten, ein sensationelles Mobilitätsbudget angeboten, mit dem sie sich von Bahncard 100 über Carsharing, über einen E-Roller oder sonst was oder wenn noch was übrig ist, kaufe ich meinem Sohn ein neues Fahrrad, alles leisten können, um eben Alternativen zu finden. Und das, ja, das ist der Clou, den man finden muss.
Elli, kurzer Einschub, weil ich habe gleich eine anschließende Frage an Michaela.
Wir haben ja die Wesentlichkeitsanalyse für Hays gemacht und in dem Rahmen haben wir super viele Studien auch gelesen, wie sich so der Arbeitsmarkt verändert. Und eine der Studien, die mir jetzt während des Gesprächs nochmal in den Kopf gekommen ist, ist von der ILO, also von der International Labour Organization, ziemlich stark dahin geht, wie sich die Jobs grundsätzlich gerade verändern oder verändern werden in der Zukunft. Und vor allem das Thema Circular Economy wird ganz viel davon verlangen. Also wir haben jetzt ganz viel über die Menschen, die in den Nachhaltigkeitspositionen sind, gesprochen. Aber der Jan hatte vorhin auch mal kurz angesprochen, was ist denn mit der breiten Mitarbeiterschaft? Und da wird sich auch ganz viel Veränderungen bringen, Nachhaltigkeit eben grundsätzlich zu verankern. Und im Bereich Circular Economy, die Ingenieure von heute, die Autos gestalten, dass sie eben tiefergehend ein Verständnis entwickeln müssen, wie das Rezyklieren von verschiedenen Stoffen geht, das ist super spannend. Da kann man auch super viel drüber reden, aber ich glaube, das würde heute den Podcast auch sprengen.
brauchen wir heute gar nicht, weil die Folge, zwei Folgen vor dieser Folge, ist nämlich mit einem Entsorger, mit Stefan Kahle. Und wir besprechen ausgiebig, wie das größte Konsumgut, das es gibt, das Auto, kreislauffähiger werden kann, welche Herausforderungen es dabei gibt und warum Designer und Ingenieure jetzt schon mit Entsorgern sprechen müssen und wie wichtig da ist, auch sich den Rohstoffzugriff zu sichern für Unternehmen in so einem rohstoffarmen Land wie Deutschland. Also, hört diese Folge am besten mit Stefan Kahle und Bernd Trasser. Ein Entsorger redet mit einem nachhaltigen Designer. Mega spannend. Aber worauf ich zurück wollte, und das ist spannend, Michaela hat schon das Stichwort CFO genannt. Ihr habt das ja quasi bei HR verankert. Also klar, Hayes als Personaler in der prädestinierten Position, um das Thema als Kulturthema anzugehen. Ich glaube, bei euch passiert was, was bei vielen anderen Unternehmen aber auch passiert. Und das ist, dass das Thema Nachhaltigkeit wegen dem Reporting gerade zu Finance wandert oder zur Risikoabteilung. Läuft man damit Gefahr, dass all dieser notwendige Kulturwandel plötzlich dann doch verschwindet, weil es nur noch so als Zahlenthema angegangen wird von Leuten, die anders als die HR-Abteilung, ich sage jetzt mal platt, auch überhaupt vielleicht gar keine Ahnung von Kulturarbeit und Wandel haben. Und das war nicht auf euch bezogen, das war jetzt auf die anderen Unternehmen bezogen.
Ich glaube grundsätzlich, die CSRD kann ja niemand losgelöst erbringen. Also du brauchst, um die CSRD, um die Fragestellung des ESRS zu beantworten, das ganze Unternehmen. Und wo es aufgehängt ist, ist ja eine Frage, aber wie man dann zusammenarbeitet, ist ja die viel entscheidendere Frage. Und da ist es dann, glaube ich, in dem Punkt, was die Projektleitung angeht, irrelevant, wo die jetzt angesiedelt ist. Da hilft es ja irgendwie, Wirtschaftsprüfung und Finanz-Know-how noch mit reinzuholen. Insofern, ich glaube, es gibt nicht die perfekte Position, aber es gibt die richtige Art, zusammenzuarbeiten.
Siehst du das in der Praxis bei vielen anderen Unternehmen auch so, Jan? Also ist dann die Kompetenz für Change und so noch mit an Bord oder landet es dann nur noch beim CFO?
Ich sehe da ehrlich gesagt das ganz ähnlich, wie Michaela gesagt hat. Ich sehe eine Riesenchance drin. Also ist natürlich immer eine Gefahr, aber in der Praxis ist es unmöglich, das Thema irgendwo nur ausschließlich dort oder dort zu verankern, sondern ich brauche das ganze Unternehmen, sehe ich wie Michaela. Und die Chance, die ich sehe, ist, dass quasi dort, wo bis jetzt vielleicht noch nicht so die Idee dafür da ist, wie bilden wir auch solche Sachen wie Kulturwandel und Nachhaltigkeitschange in Zahlen vielleicht ab, ne, dass dort quasi eine Lernkurve durchschritten wird und gleichzeitig ein Transfer stattfindet und ein Bewusstsein für die Sachen, die wichtig sind, auch für Kulturwandel, weil es ist eine Win-Win-Situation.
Mega spannend. Sorry, ich muss da direkt rein, weil ich hatte auch in einer anderen Folge Kim und Christoph von der Deutschen Bahn da. Kim war die mit der Nachhaltigkeitskompetenz im Unternehmen. Christoph kam quasi aus der IT, sag mal aus der Nerd-Ecke. Die Nerd-Ecke wusste schon seit Jahren, Jahrzehnten, wie man Reporting aufstellt, was quasi ist ein Lastenheft, wie muss das sein, damit dann quasi die Data-Spezialisten, Zahlenspezialisten liefern können. Die Nachhaltigkeitsleute müssen oft erstmal lernen, wie man ein sinnvolles Lastenheft schreibt, welche Daten man ermitteln will. Das heißt, da eine Riesenchance für diese Lernkurve. Und jetzt habe ich gerade euch alle drei nicken sehen. Also das heißt, da muss vielleicht Team Nachhaltigkeit auch erstmal noch lernen, was es denn heißt, konkret zu reporten, Zahlen festzulegen, gerade bei Change.
Aber da schlägt sich ja wieder perfekt die Brücke zum Thema Diversität. Weil wo sind wir da? Bei einem Team mit unterschiedlichen Perspektiven, das dann am Ende die besten Lösungen findet. Denn wenn du ausschließlich einen ITler oder ausschließlich einen Finanzer oder ausschließlich einen HRler oder HRlerin auf das Thema loslässt, wirst du nicht mit dem richtig guten Ergebnis rauskommen. Aber wenn alle eben ihre Erfahrungswerte mit reinschmeißen, dann feuerfrei.
Und gleichzeitig bedeutet das aber manchmal die Herausforderung, dass sich solche heterogenen Teams erstmal arbeitsfähig als Team machen, weil die in der Vergangenheit halt noch nicht, ich meine, das ist auch einmal eins des Change-Managements, mehr oder weniger, aber da kommen oft unterschiedliche Welten zusammen, bis hin zu unterschiedlichen Verständnissen von Wörtern, die man nutzt. Und genau das, glaube ich, muss dann bei solchen Teams einfach Berücksichtigung finden, erstmal sich über die Grundlagen auszutauschen, darüber auszutauschen, wie wollen wir miteinander arbeiten und vor allen Dingen Verständnis dafür zu wecken, dass man die Heterogenität nutzt, um die Möglichkeiten zu erweitern. Es geht nicht darum, dass der oder diejenige recht hat, sondern dass quasi durch die Vielschichtigkeiten Mehrwert geschaffen wird für alle.
Das kann man großartig nachhören in der Folge 61. Wie gesagt, Kim Mengerin und Christoph Heim beschreiben wirklich den Change-Prozess, den sie da bei der Bahn angegangen sind, um diese Leute zusammenzubringen. Und ich weiß nur so ein Ding, das ich mir merken konnte, die haben wirklich dann so, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, also mein Wort ist jetzt sowas wie Frustboards oder sowas, in wirklich moderierten Workshops gehabt, wo es wirklich darum ging, wenn einem in diesem Workshop gerade was voll auf die Nerven geht oder so, dass du es aufschreiben kannst, also dass genau das passiert, diese ganz normal auftretende Reibung, die entsteht, wenn man so Leute in einen Raum packen, zusammenführt, dass man denen einen Raum gibt und das eben so wirklich mit Change-Kompetenz angeht. Mega spannend, diese Folge. Elli, jetzt haben wir gehört, wie es laufen sollte. In der Praxis, was sind denn da die beliebtesten Fettnäpfchen, in die sich dann die Unternehmen reinstellen, wenn sie versuchen, so interdisziplinäre Teams zusammenzustellen? Oder welche Sackgassen kann man sich sparen, wenn man das erst noch vor sich hat?
Ich gehe davon aus, dass wir zuerst mal gucken müssen, wen wir alles brauchen und wie diese Menschen auch eingestellt sind dem ganzen Thema gegenüber. Ich hatte schon eine Situation, wo ich wirklich welche drin sitzen habe, die überhaupt auf Nachhaltigkeit keine Lust haben, aber total eine spezielle Fähigkeit mitbringen. Ja, und die kriegst du halt nicht mit rein, aber die begleitet diese Situation. Und das sind schon Dinge, wenn du sie überfährst und sie sagst, du machst es jetzt und du musst das jetzt machen und sie gleichzeitig irgendwie den Schreibtisch voll haben oder viele andere Dinge noch machen müssen, dass es da, also das ist mir ganz persönlich so passiert, dass bestimmte Teams dann einfach auch nicht geflogen sind.
Seien wir ehrlich, ne? Ich glaube, das ist ja die beliebteste Zahl, ne? Keine Ahnung, 8 von 10 Change-Projekten scheitern. Und genau an diesen Punkten, ne? Weil man versucht, andere zu überfahren, weil man es vorgibt, weil man zu schnell ist, weil man unter Druck ist. Ganz toll, meine ich, was wir alles hier an Themen gefunden haben. Wir könnten noch lange weiterreden. Vielen, vielen Dank für alle eure O-Töne. Jetzt zum Schluss so das wichtigste Statement, das ihr euren vielleicht noch jüngeren Counterparts in vielen anderen Unternehmen mitgeben würdet auf den Weg. Michaela.
Intrinsische Motivation ist toll, aber strategisches Verständnis hilft es umzusetzen.
Also es braucht Handwerk. Ja. Jan.
Meine Empfehlung wäre, nehmt ein bisschen von dem Zielfokus weg und nutzt den Prozess, der vor euch steht, um genau die Sachen zu bewegen, die wichtig sind. Prozessorientierung ist super wichtig. Und gerade wenn es reibt oder ruckelt, ist das manchmal das Zeichen, dass was ganz Wichtiges passiert.
Elisabeth.
Sucht euch eure Peer Group mit den Leuten, mit denen ihr euch gut versteht, denen ihr vertraut und mit denen ihr glaubt, dass ihr dieses Projekt gerockt bekommt.
Das ist ein super schöner Bogen. Zurück zur Eingangsfrage, wo ich ja gesagt habe, all diese Fragen kamen eben oft bei einer Nachhaltigkeitsveranstaltung auf mich zu. Und ich habe auch erlebt, dass all diese oft frischen Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen unglaublich davon profitiert haben, ihresgleichen zu finden und zu merken, sie sind nicht allein. Weil gerade bei kleinen Mittelständlern, ne, hattet ihr ja vorhin ja auch gesagt, ist man da erstmal allein auf weiter Flur. Und die eine Person, die verantwortlich ist für das Thema und sich mit anderen zusammenzuschließen, die in einer ähnlichen Position sind und zu merken, wow, die bewegen ähnliche Themen, die haben ähnliche Herausforderungen. Es liegt nicht an mir, es liegt an der Sache an sich. Und so kann ich das lösen. Unglaublich wertvoll, gibt unglaublich viele Netzwerke. Ich weiß, Peer School for Sustainability, richtig cooles Netzwerk, ehrenamtlich, gemeinnützig. Elli ist da Mitglied, kann sagen, das ist richtig großartig, ne, Elli?
Mega.
Mega. Also Shoutout an die Peer School. Ich glaube, das sind schon über 250 Mitglieder. Super guter informeller Austausch. Habt ihr noch eine Empfehlung? Jan, hast du eine gute Empfehlung, Anlaufstelle?
Absolut. Und zwar das Netzwerk Green Teams, was die fantastische Susanne Plasiewski ins Leben gerufen hat, ist über LinkedIn als Gruppe etabliert. Das spricht alle an, die sich engagieren und aktiv werden wollen, auch unabhängig von der Nachhaltigkeitsfunktion. Ganz toll, was da passiert.
Verlinken wir auch in den Shownotes. Wir verlinken auch eure Studie, Michaela, Green Business. Bestimmt spannend für alle, weil auch eine gute Umfrage qualitativ mit einer Handvoll EntscheiderInnen und ich glaube quantitativ mit über 800 Unternehmen, also richtig spannend.
Ich bin groß geworden, kulturtechnisch im Thema Diversity Inclusion und bin da ja auch Vorständin bei der Charta der Vielfalt. Ich bin ja auch immer ein Fan davon, dass man die verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen miteinander vernetzt. Insofern kann ich die Charta der Vielfalt sehr empfehlen und das Netzwerk des Baum e.V.
Ganz, ganz toller Verein. Yvonne Zwick war bei mir auch schon zu Gast in der letzten Staffel. Hört diese Folge an, ganz großartige Frau. Vielen Dank euch drei, dass ihr heute mit am Start wart. Unglaublich spannende Folge. Ich glaube, ich werde das öfter machen, so Folgen zu führen, weil das ein sehr schönes, lebendiges Gespräch war und mit vielen wertvollen Perspektiven. Vielen Dank, Michaela.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, Jan.
Sehr gerne.
Und wunderbar, dass du mit an Bord warst, Elli.
Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Und damit bedanke ich mich an allen, die bis zum Schluss zugehört haben. Richtig toll, euch so lange an Bord gehabt zu haben. Abonniert den Podcast bei euch in der Podcast-App, dann verpasst ihr die kommenden Folgen nicht. Unter anderem wird es ein Special zur EUDR geben. Zwar verschoben, aber sie hat es in sich. Wer jetzt nicht damit anfängt, der wird dann zu spät dran sein, wenn sie greift. Und noch viele andere spannende Themen sind an Bord. Oft fehlt das Stichwort Wirtschaftsprüfer. Ich plane noch eine Folge zum Thema aus der WP-Sicht. Quasi, was kommt da auf euch zu? Wie definieren Wirtschaftsprüfer das eine oder andere Thema, das vielleicht im Graubereich ist? Auch ein Grund, den Podcast zu abonnieren und im Loop zu bleiben. Und bis dahin vernetzen wir uns natürlich alle auf LinkedIn. Alle Links, die wir besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.